das Potenzial ist einfach gigantisch groß, ne? Also das ist, wenn wir das richtig machen und jetzt Lebensmitteleinzelhandel gut bespielen, die Internationalisierung weiter bespielen, neue Produkte an den Markt bringen, dann ist das jetzt nicht irgendwie völlig undenkbar, dass das auch mal eine Firma ist, die irgendwann mal 500 oder 1 Milliarde Umsatz macht.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek und bei mir habe ich gleich den Frederik Joost. Er ist einer der Gründer von Holy Energy und Holy Energy ist ein niegelnagelneues Getränk. Also seit ein paar Jahren gibt es die. Unfassbar erfolgreich, wächst riesenschnell. Ich hatte die gar nichts auf dem Schirm, aber habe hier auch im Büro diverse Leute schon gefunden, die mit den Holy-Bechern durchs Büro laufen und glücklich sagen, wie lecker das Pulvergetränk ist und wie toll das funktioniert. Ich möchte von Frederik gerne wissen, wie baut man irgendwie aus dem Nichts auf einmal 700.000 Kundinnen und Kunden auf? Wie schafft man es in 3-4 Jahren auf über 10 Millionen Euro Umsatz und wächst auch noch weiter? Und natürlich, welche Details hat dieses Geschäftsmodell? Warum ist das so erfolgreich? Und wie wichtig ist Marketing oder welches Marketing wird bei Holy eingesetzt? Das und vieles mehr wird mir jetzt der Frederik selbst beantworten. Schön, dass du bei mir bist. Ich glaube, du hast gesagt, ich darf dich Fredi nennen. Herzlich willkommen beim Podcast, lieber Fredi.
Hi Christoph, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und vor allem auch für die netten Worte. Ich freue mich natürlich sehr auf das Gespräch und freue mich, auf die ganzen Punkte einzugehen, die du gerade schon genannt hast. Nur eine ganz kurze kleine Korrektur vorweg. Wir sind als Holy Energy damals gestartet mit unserer ersten Produktkategorie, dem Energy Drink, haben wir aber in den letzten 3 Jahren dann auch einen Eistee und einen Hydration Drink gelauncht und daher ist die Muttermarke sozusagen Holy und darunter haben wir Holy Energy, Holy Ice Tea und Holy Hydration. Aber sagen wir mal, das haben viele noch so im Kopf und auch unsere GmbH, um fair zu sein, heißt auch immer noch die Holy Energy GmbH, von daher ganz falsch liegst du damit nicht.
Aber das ist schon mal ganz spannend, weil da möchte ich gleich nochmal wissen, wie viel eures heutigen Erfolges war sozusagen, habt ihr euch so aufgeschrieben und so umgesetzt und wie viel ist dann über Pivotieren oder Ice Tea ist doch irgendwie besser als Energy oder I don't know, also das möchte ich auf jeden Fall auch gleich erfahren. Ich habe gesagt, 700.000 Kunden habt ihr. Sind das 700.000 verkaufte Einheiten oder habt ihr irgendwie Abos oder stimmt die Zahl überhaupt? Kannst du uns ein bisschen einmal helfen, damit wir es einsortieren können? Wie viele Kunden habt ihr? Welchen Umsatz kommuniziert ihr gerade? Wie bekannt seid ihr?
Sehr, sehr gerne. Also die 700.000 Kunden sind 700.000 Kunden, die wirklich bei uns online bestellt haben. Also 700.000 Einzelpersonen, von denen natürlich viele auch schon ein zweites Mal bestellt haben. Also das ist auch ehrlich gesagt was, auf was wir sehr stolz sind, wo ich gleich auch drauf eingehen kann, dass wir es geschafft haben, wirklich ein Produkt und eine Marke zu bauen, wo die Leute auch nicht nur einmal kaufen und dann sagen, ja, war ganz schön, aber kaufe ich nicht wieder, sondern wo wirklich fast die Hälfte der Leute wiederkommt und das Produkt ein zweites und dann in vielen Fällen auch ein drittes, viertes, fünftes, sechstes und siebtes Mal kauft. Wo fange ich an? Ich meine, wir haben die Firma jetzt vor knapp 4 Jahren gegründet. Ich schaue gerade aufs Datum, es ist der 21. August 2024. Krass, wir haben am 21. August 2020 die GmbH gegründet.
Wow,
das ist mir gerade erst aufgefallen. Also wir haben genau vor 4 Jahren die GmbH gegründet und sind damals an den Start gegangen, wirklich mit dem Ziel, einen pulverbasierten Energy Drink zu machen. Also das war wirklich so der Starting Point. Wir hatten in aller Ehrlichkeit damals uns viele Sachen angeschaut, waren aus dem Studium rausgekommen, hatten alle so, sagen wir mal, ein paar traditionellere Sachen gemacht. Ich war gerade in der Unternehmensberatung gewesen und im Investmentbereich und war so, ach, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt meine Zukunft ist. So ähnlich ging es meinen 2 Spezies. Haben uns dann zusammengetan und sind auf das Thema eben pulverbasierte Energy Drinks, insbesondere für die Targetgruppe Gamer gestoßen. Wir haben einfach gesehen.
Gab es das schon irgendwo? Die habt gesagt, so, oh, da muss man noch so viel, da kann man so viel draus machen. Oder war das tatsächlich, dass ihr gesagt habt, warum macht man nicht einfach mal pulverbasiert?
Genau, also ich meine, Pulverdrinks gibt es natürlich schon sehr, sehr lange, ne? Wo man aber sagen muss, dass die meisten es zumindest in der Vergangenheit nicht geschafft haben, das, sagen wir mal, wirklich sexy aufzuziehen. Das ist immer so ein bisschen, wenn man jetzt so an Krümeltee denkt, wenn man an so ein paar Sachen aus den USA denkt, das war nie wirklich sexy, aber es gab dann schon so eine...
Ich kenne es leider nur aus der Abnehmbranche, insofern, ich kenne nur mein Almased als Pulver, das war ja auch nicht sexy.
Genau, also wenig Sachen, die wir es wirklich sexy aufgezogen haben. Es gab aber schon dann eine Reihe an Unternehmen, eins in USA, eins in UK, eins in Deutschland, die eben genau mit diesem Ansatz pulverbasierte Energy Drinks für Gamer gestartet sind, wo wir einfach gesehen haben, hey, da ist was los, ne? Also da geht was, und hatten aber das Gefühl, dass wir haben dann die Produkte bestellt, haben das Ganze ausprobiert, uns die Marken angeschaut, und das war auch solide gemacht, aber wir hatten einfach das Gefühl, hey, man kann hier nochmal eine leicht andere Positionierung einnehmen, vielleicht ein bisschen besseres Produkt kreieren, die Marke nochmal stärker aufladen und einfach so nochmal ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen, wenn es auch um die Execution geht, und das Ganze gegebenenfalls auch dann größer denken und nicht nur als so, ich glaube, wenn man sich jetzt E-Commerce anschaut, viele Gründer, und das ist auch völlig fair, gehen da rein und haben das Ziel, mal 10 Millionen Euro Umsatz zu machen. Und das ist ja auch, muss man auch erstmal schaffen, ne? Vielleicht auch direkt mit größeren Ambitionen da reinzugehen und das Ganze mit einem längeren Atem sich auch anzuschauen. So sind wir dann gestartet. Wir haben dann das Produkt entwickelt über den Winter 2020 hinweg und haben dann noch eine Sache gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz spannend für die Story, weil das dann viel auch bewegt hat, wie sich die ganze Historie von Holy entwickelt hat. Und zwar, bevor wir überhaupt an den Start gegangen sind, haben wir damals ein Testerprogramm gemacht. Das war so eine der verrücktesten Zeiten in der Holy-Geschichte. Und zwar, das war Weihnachten 2020, also wirklich 24., 25., 26. Dezember 2020 waren wir alle zu Hause bei unseren Eltern für Weihnachten und haben Leute auf Instagram, Facebook und so weiter angeschrieben, wo wir gesehen haben, dass die eben Konkurrenzprodukte bereits konsumieren. Und dann haben wir die angeschrieben und gesagt, hey, ich sehe, du konsumierst das Produkt und das Produkt. Hast du nicht mal Lust, Holy auszuprobieren? Hier, wir machen einen gesünderen, funktionaleren, nachhaltigeren Energy Drink. Du kannst dich hier abseilen und schicken wir dir kostenlos 3 Proben per Brief zu. Und dann hatten wir.
Wie viele habt ihr da angeschrieben oder wie viele Tester habt ihr da rekrutiert?
Ich kann dir gar nicht
genau. 100 oder eher 20?
Also am Ende waren es 5200 Tester. Und wie wir auf diese Zahl gekommen sind, wir haben sehr, sehr viele angeschrieben, aber insbesondere, wenn die sich dann angemeldet haben, gab es im Hintergrund so einen Empfehlungsloop, wo sie eben ihre Freunde einladen konnten und dann halt erst ein paar Discounts und wenn sie bis zu 50 Leute eingeladen haben, wirklich freie Produkte auch bekommen haben. Und so ist es dann über Weihnachten ziemlich viral gegangen, haben dann diese 5200 Tester akquiriert, denen wir dann ein paar Monate später wirklich die Briefe zugeschickt haben. Also wir haben handschriftlich den Vornamen auf jeden Brief geschrieben, 3 Proben reingepackt. Und das Coole daran war halt, dass wir eine sehr, sehr selektierte Zielgruppe hatten, ne, die ähnliche Produkte schon konsumiert haben, die auf eine eher unkonventionelle Art und Weise auf uns aufmerksam geworden sind und dann das Produkt probiert haben und wir wirklich einfach vom Start her ein, würde ich sagen, besseres Produkt hatten und die dann eben waren.
Und ihr habt die alle online gefunden. Das heißt, das waren wahrscheinlich alles Menschen, die eh schon so einen Online-Trace hatten, wo ihr wisst, vielleicht, wenn es der Person gefällt, macht die vielleicht auch mal eine Story darüber oder lädt ein Foto hoch oder sowas.
Exakt, okay. Also das hat uns schon auch am Anfang geholfen, gerade in dieser Gaming-Community unterwegs zu sein, wo es ja viele Clans gibt, die sich dann über so, sagen wir mal, Medien wie Discord organisieren, wo du natürlich dann sehr schnell einfach Empfehlungen hast, ne, wo die das dann an ihren Clan weitergeben und dann melden sich ja halt direkt mal 20 Leute auf einmal an. Aber warum erzähle ich das Ganze? Wir haben dann diese 5000 Briefe rausgeschickt, super gutes Feedback darauf bekommen, das Produkt kam extrem gut an. Wir haben auch in der Zwischenzeit sehr, sehr viel Einblicke hinter die Kulissen gegeben. Ne? Einfach so ein bisschen zu unseren Produktionspartnern gefahren, zum Packaging. Viel Blödsinn, den wir halt so tagtäglich machen. Ich glaube, wenn jemand mal langweilig ist, ist, glaube ich, der Holy Instagram-Kanal immer ein ganz spannender, ganz lustiger Kanal zum Anschauen. Und dann kamen diese Briefe an, die Leute fanden es gut. Eine Woche später haben wir gelauncht und wir haben innerhalb der ersten 24 Stunden dann direkt 500 Bestellungen gemacht, 20.000 Euro Umsatz an einem Tag. Und das ist natürlich jetzt im Vergleich zu heute, hört sich das jetzt wie Kleinvieh an, aber das war natürlich damals, sowas zum Start hinzulegen, total cool. Und nicht nur auf Umsatzseite, sondern ich glaube, das ist viel wichtiger und das hat sich dann auch durchgezogen durch die Geschichte, ist, dass wir einfach eine Community von Anfang an hatten, die, wie gesagt, auf diese nicht ganz normale Art auf uns aufmerksam geworden sind, einfach die Story cool fanden und dann halt wirkliche Brand Ambassador waren. Und von dieser Community, die es dann ihren Freunden erzählt haben, konnte man natürlich sehr gesund aufbauen und schauen, wie geht es jetzt weiter. Und wir haben dann 2 Sachen eigentlich sehr explizit in den ersten 1-2 Monaten von dieser Community gelernt. Und das war Nummer 1, wir haben zwar über Gaming Marketing gemacht, das Produkt wurde aber in der Regel gar nicht beim Gaming konsumiert, sondern einfach als genereller Energy-Drink-Ersatz. Wenn Leute sonst ihr Red Bull oder Monster getrunken haben, haben sie jetzt halt ihr Holy getrunken. Und daran haben wir halt gemerkt, hey, Gaming ist ein cooler Marketing-Angle, aber es gibt so viele andere Use-Cases, wo dieses Produkt funktioniert. Und wir sind dann sehr relativ auf natürliche Art und Weise viel in so Schichtberufe reingerutscht. Also viel so Krankenpflege, LKW-Fahrer, Produktionsmitarbeiter, einfach Leute, die auch vielleicht zu nicht so ganz so angenehmen Zeiten arbeiten müssen, irgendwie Nachtschicht arbeiten, früh aus dem Bett morgens müssen und sonst halt davor ihr Red Bull, Kaffee, Monster, whatever getrunken haben. Und wo wir jetzt halt mit einem Produkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, hey, schau mal, kauf doch uns stattdessen. Das ist irgendwie gesünder für dich. Das wirkt auch besser. Also es hält dich länger wach. Es ist nachhaltiger und du sparst dabei sogar noch Geld, ne? Und das war so auch diese Value Proposition, die wir von Anfang an gelebt haben und die dann auch sehr gut funktioniert hat.
Da würde ich total gern einhaken. Ich sehe irgendwie drei große wichtige Themen. Ihr habt einmal gesagt, ist irgendwie gesünder. Wir machen vielleicht auch weniger Plastik und ist auch ein bisschen nachhaltiger, weil wir irgendwie Pulver verschicken und nicht irgendwie das ganze H2O mit dazu. Das hast du ja eh zu Hause rumliegen. Das zweite ist, du sagtest im Nebensatz, jetzt irgendwie wirkt vielleicht auch besser als Alternativen. Und das dritte ist irgendwie, dass viele Leute sagen, dass es toll schmeckt. Zwischen den beiden Sachen, toll schmecken, toll wirken und irgendwie gut sein für mich oder für die Natur. Was davon ist das Wichtigste? Was schätzt du?
Ist eine sehr, sehr gute Frage. Lass uns das Ganze mal von einer leicht anderen Perspektive betrachten. Und zwar, was wir immer gesehen haben, ist im Getränkebereich, dass du immer so eine Entweder-Oder-Entscheidung hast. Ne? Dass du auf der einen Seite so die klassischen Softdrinks hast, die gut schmecken. Ne? Jetzt ist Red Bull, Monster, Coca-Cola. Geschmack ist immer subjektiv, aber viele Leute finden, dass das gut schmeckt. Du musst es aber eigentlich immer in gewisser Weise mit schlechtem Gewissen trinken, weil du weißt, dass was du da jetzt gerade trinkst, tut dir und deinem Körper jetzt nicht unbedingt gut, weil da wenig Zeug drin ist, was gut ist, vielleicht sogar manche Sachen, die nicht so gut sind. Und auf der anderen Seite hast du so dieses Thema, okay, Infused Water, so ein Volvic-Apfel oder funktionale Getränke, ne, die vielleicht mit der Gesundheit Funktionalität überzeugen, aber dann nicht gut schmecken. Und was wir wirklich erreichen wollen, ist eigentlich die Mitte davon zu treffen, ne, dass du was hast, was wirklich gut schmeckt. Wir glauben ganz klar daran, dass Geschmack das A und O ist. Also sowas wie Nachhaltigkeit, wie Funktionalität, wie Gesundheit, das führt dazu, dass die Leute das mal ausprobieren. Wenn es dann aber nicht schmeckt, kommen die Leute nicht wieder. Ne? Es muss den Leuten einfach schmecken. Und das haben wir von Anfang an als Prio 1 hervorgehoben. Und deshalb ist unser Ziel auch, gar nicht unbedingt so sehr zum Beispiel Leute von Wasser zu Holy zu bringen oder von jetzt den irgendwie Supplement-Drinks zu Holy zu bringen, sondern unser Ziel ist wirklich, den Leuten eine Alternative zu Cola, Red Bull und so weiter zu bieten. Und wenn wir jetzt aber auf die Gesundheit, Funktionalität und Nachhaltigkeit angehen, dann ist es, wir sagen immer, was wir am Ende bieten, ist geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Und das gute Gewissen kannst du eben genau in diese drei Punkte runterbrechen. Ne? Gesundheit, wo wir jetzt eher so auf weniger Zucker, weniger Kalorien, bessere Inhaltsstoffe wie jetzt natürliche Farben, natürliche Aromen.
Wenn ich das vergleiche mit dem Zucker, aber da habe ich im Vorfeld nicht geguckt. Wenn jetzt irgendwie, ich sage, in einer roten Getränkedose ist irgendwie 100% Zuckeranteil, also das wird nicht 100% Zuckeranteil, aber das ist sozusagen die 100%. Habt ihr die Hälfte von dem Zucker, was in anderen Getränken drin ist, oder noch weniger oder 80%? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also am Ende sind wir eine Light-Variante. Ne? Also wir arbeiten hier mit Süßstoffen und haben entsprechend gar keinen Zucker drin. Und das ist ja aber nur eine der Perspektiven, sondern es gibt eben dazu darüber hinaus auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also erstmal zum Thema Zucker versus Süßstoff. Da sagen wir mal, scheiden sich die Geister sehr stark. Viele Leute sind auch nicht so Fans von Süßstoffen. Wir sagen immer, Süßstoffe sind ganz klar das deutlich kleinere Übel, ne? Weil bei vielen Sachen ist es einfach so, die Menge macht das Gift. Und bei einer Cola beispielsweise hast du 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, heißt, du trinkst 500 Milliliter Cola und dann hast du 55 Gramm Zucker konsumiert und du sollst am Tag maximal 50 konsumieren. Von einem Light-Getränk kannst du locker 7-8 Getränke trinken, ne? Und du bist noch nicht über der täglich empfohlenen Menge. Und auch die negativen Auswirkungen sind nicht ansatzweise so schlimm wie bei Zucker. Aber darüber hinaus gibt es eben auch die Themen wie natürliche Farben, natürliche Aromen, einfach bessere Qualität der Inhaltsstoffe, dass du nicht das Billigste vom Billigen nimmst, sondern wirklich auf Qualität achtest. Der zweite Punkt ist dann eben die Funktionalität, die du angesprochen hast. Das ist zum Beispiel zu sagen, beim Energy Drink sich wirklich zu überlegen, was will der Kunde eigentlich, was beim Energy Drink zum Beispiel glauben wir zumindest, einfach ein langanhaltender Energy-Push ist. Klassische Energy-Drinks sind oft so, du bist eine halbe Stunde gepusht durch Zucker, durch synthetische Koffein, bist dann relativ, sagen wir mal, hyper für eine halbe Stunde und dann crasht es aber auch relativ schnell, was die Leute gar nicht wollen. Heißt, Unser Produkt ist mit NuCaf, einem mikroverkapselten Koffein zum Beispiel, eins von vielen Inhaltsstoffen, darauf optimiert, dir einen langanhaltenden, subtileren Push zu geben. Und dann der letzte Punkt ist die Nachhaltigkeit. Bei der Nachhaltigkeit sind wir ehrlich, wir sehen das heutzutage wirklich mehr als Hygienefaktor. Also wenn du eine Brand bist, die jetzt irgendwie nach 2020 gegründet ist, so wie wir, dann kannst du nicht mehr irgendwie unnachhaltig sein. Dann hast du eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr. Wir glauben aber nicht mehr, dass Nachhaltigkeit in sich selbst ein Alleinstellungsmerkmal ist, sondern dass du eben es schaffen musst, dich über Punkte wie Geschmack, Funktionalität, Gesundheit weiter zu differenzieren. Und heißt, was will ich damit sagen, um es zusammenzufassen? Geschmack ist ganz klar die Prio Nummer eins. Und dann darunter kommt es auch wirklich auf die Zielgruppe und auf den Kunden an. Ne? Was schätzt die Person wert? Die eine Person ist zum Beispiel Diabetiker und für die ist einfach das Thema Zero Sugar total wichtig. Ne? Für die andere Person ist es, die trinkt den Energy Drink zum Lernen und denkt sich so, oh ja, okay, das NuCaf in Kombination mit dem Grüntee, das wir benutzen, das ist einfach super, super gut für Konzentration und kauft das deshalb. Andere sind wirklich einfach vielleicht Überzeugungstäter und sagen, hey, ich will wirklich keine Getränke mehr in der Flasche und in der Dose kaufen, weil es einfach keinen Sinn macht und kaufen das deshalb, trinken aber sonst halt gerne Softdrinks. Heißt, man kann da dann nicht so diesen einen Grund genau definieren. Mhm. Und deshalb sagen wir immer, geiler Geschmack mit gutem Gewissen ist so die High-Level-Zusammenfassung.
Ich habe jetzt verstanden, wie ihr gelauncht seid, wie ihr dann getestet habt, wie das Testing schon so eine Art Grassroot für eure erste Community war, wie ihr versucht habt, die Leute zu motivieren, dass sie auch ihre Freunde irgendwie versuchen, das Produkt probieren zu lassen oder vielleicht auch weiter zu empfehlen. Ihr habt dann einen wahnsinnig erfolgreichen ersten Tag gehabt oder die ersten Tage gehabt. An welcher Stelle habt ihr dann angefangen, mit Investoren zu reden und wie viel Geld habt ihr eingeworben fürs Wachstum ungefähr?
Genau, also wir haben von Anfang an mit Investoren gesprochen. Also wir haben schon vor Launch haben wir erstes Geld aufgenommen, was einfach so ein bisschen der Situation geschuldet war, dass wir direkt aus dem Studium kamen und jetzt noch keine Chance hatten, irgendwelche Gelder anzusparen, um uns erstmal irgendwie das erste halbe Jahr oder das erste Jahr zu überleben, sondern wir mussten wirklich von Anfang an schauen, okay, wie überleben wir hier eigentlich? Heißt, wir haben mit Atlantic Food Labs gepartnert. Das ist so der führende deutsche Food Investor aus Berlin. Die haben damals ein kleines Ticket bei uns geschrieben und das war dann der Moment, womit wir gestartet sind. Dann sind wir angefangen zu wachsen. Ne? Food Labs hat dann irgendwann auch noch mal ein bisschen Geld nachgeschossen. Und als wir dann so bei den ersten 100.000 Euro Monatsumsatz waren, haben wir unsere erste sozusagen oder beziehungsweise unsere zweite Finanzierungsrunde dann gemacht. Gar nicht mit VC-Investoren, sondern da haben wir ganz bewusst erfahrene Gründer, Manager, Industrieexperten reingeholt und haben da, ich glaube damals, nagel mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, aber so 18 Privatpersonen insgesamt reingeholt, die alle einen gewissen Angle hatten, wie sie uns unterstützen konnten und haben dann zu dem Zeitpunkt dann nochmal 700.000 Euro eingesammelt, womit das dann zusammen mit dem, was Food Labs am Anfang gegeben hat, so ungefähr eine Million Euro war. Genau, und damit sind wir dann weiter losgerannt, haben dann auch irgendwann den Eistee gelauncht. Das war jetzt ein Thema, was wir in dem Kontext jetzt geskippt haben. Und zwar das andere, was wir von unseren Kunden gelernt haben, damals von dieser ersten Community, war, dass sie gesagt haben, hey, wir lieben, was ihr macht, ne? Ihr bietet uns endlich ein Produkt, wo wir was haben, was gut schmeckt und wir ein gutes Gewissen dabei haben können. Wir können aber nicht den ganzen Tag Energy Drinks trinken, ne? Wir brauchen was ohne Koffein. Und das war für uns wirklich auch so eine leichte Offenbarung. Wir hatten es immer irgendwie auf dem Schirm, aber dass wir auch was ohne Koffein bringen müssen und dass eigentlich dieser gesamte Softdrink-Markt das ist, was wir wirklich angreifen wollen, weil es einfach so überholt ist. Und haben dann eben angefangen, diesen Eistee zu launchen, was schon auch für unseren weiteren Verlauf super, super wichtig war, weil wir dadurch eine noch breitere Zielgruppe angesprochen haben auf der einen Seite, aber es auch geschafft haben, unsere Kunden dazu zu bringen, noch mehr unserer Produkte zu konsumieren. Und das ist natürlich für uns extrem wertvoll. Und genau, dann haben wir danach weitergemacht und dann wurde es halt alles immer schneller vom Wachstum. Wir haben dann auch die Firma profitabel gedreht im Januar 2023, haben dann aber eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen, wir sind bisher nur online gewachsen, in Deutschland und in Frankreich, also sehr fokussiert mit diesen drei Produkten, waren dann irgendwie Anfang 2023, haben wir dann das erste Mal über 1 Million Euro Monatsumsatz gemacht und haben aber einfach gesehen, okay, es gibt so viele Sachen, die wir gerne machen wollen würden, ne? sowas wie weitere Internationalisierung, weitere Produkte an den Markt bringen, in den Lebensmitteleinzelhandel, also in den Supermarkt zu gehen, sodass wir die aktive Entscheidung getroffen haben, obwohl wir profitabel waren und nicht aktiv weiteres Geld brauchten, eben rauszugehen und uns ja einen top professionellen Investor zu holen, der uns dabei eben helfen kann, genau diese drei Wachstumshebel ja zu fahren. Und so haben wir dann im Sommer 2023 mit Leftlane, mit einem New Yorker Growth Investor letztendlich gepartnert. Die haben so knapp 10 Millionen Euro in das Unternehmen investiert, was uns jetzt einfach nochmal ermöglicht hat, deutlich, deutlich mehr Risiko zu gehen und eben so Themen wie Internationalisierung, Lebensmitteleinzel, Rollout halt auch parallel zueinander zu fahren und da jetzt nicht die Sorge zu haben, dass wenn mal eine Sache nicht auf Anhieb funktioniert, dass man direkt ja sehr schlecht dasteht, sondern dass du wirklich ein bisschen Firepower hast, auch Risiken einzugehen. Das Coole ist, das hat sich sehr gelohnt. Also wir haben seitdem haben wir uns unfassbar gut entwickelt und haben es auch geschafft, die Profitabilität beizubehalten. Auch das ist was, auf was wir sehr stolz sind. Heißt, wir haben seitdem kein Geld verbrannt, aber es hat uns trotzdem quasi die Flexibilität gegeben, zu sagen, hey, wir stellen jetzt hier die Person ein, die das jetzt halt einfach mal macht, was natürlich mit weniger Geld auf dem Konto eine deutlich, deutlich schwierigere Entscheidung war. Also es war von daher eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, hey, wir wollen in der Lage sein, Risiken einzugehen. Und dafür sind wir bereit, jetzt vielleicht ein bisschen Anteile abzugeben, aber dafür können wir, was die Ambition angeht, noch nach viel, viel mehr streben, weil wir schon glauben, dass dieser Markt, wenn man sich diesen Markt anschaut, Softdrinkmarkt, der dominiert ist von Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, das sind alles riesige Milliardenfirmen, ne? Hochprofitabel, Platzhirsche, ne? Aber wir glauben, dass die eigentlich alle in gewisser Weise ein bisschen outdated sind, ne? Die verkaufen am Ende immer noch die gleichen Produkte, die sie vor 50 Jahren verkauft haben. Die packen letztlich Zuckerwasser in Flaschen und Dosen, schippen das einmal irgendwie ein paar hundert Kilometer durchs Land und dann kauft das jemand und dann wird es nach dem Gebrauch weggeschmissen. Und das ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Und wir glauben, dass es jetzt eine neue Generation an Getränken geben wird, die eben sagt, hey, wir bauen auf Leitungswasser auf, ne, und wir packen dann den Geschmack im letzten Moment dazu bei uns über Pulver. Es gibt auch andere Firmen in Deutschland, insbesondere Waterdrop und sie sind Österreicher, aber eher ab auch aus München, Firmen, zu denen wir total aufschauen, die ein bisschen eine andere Positionierung einnehmen, die eher so in diesem Infused-Water-Bereich sind. Aber wir glauben, es wird da eine ganze Generation jetzt an Firmen, an Getränkefirmen geben, die die Möglichkeit haben, wirklich auch Milliardenfirmen zu werden, weil der Trend geht ganz klar dahin, dass die Leute gesündere Produkte haben wollen, funktionalere Produkte, nachhaltigere Produkte und dass das, was die großen Platzhirsche anbieten, nicht mehr ganz dem Zeitgeist entspricht. Und da wollten wir eben auch eine Möglichkeit haben, wirklich hinzubauen und nicht quasi limitiert zu sein von Ressourcen, sondern wirklich alle Risiken eingehen, die sinnvoll sind.
Vielen Dank, dass du uns da durchgeführt hast durch die Gründung, Finanzierung. Du hast auch so ein paar Sachen gesagt. Du glaubst, die Welt ist bereit, die wollen irgendwie dies und das und jenes haben. Nur ist es natürlich noch ein kleiner Unterschied zwischen eurem Umsatz und den von The Coca-Cola Company und gibt wahrscheinlich auch genau einen Grund, warum sie Zuckerwasser verkaufen, nämlich weil von 8 Milliarden Menschen auf der Welt man bekommt die Milliardenumsätze von der Coca-Cola Company wahrscheinlich eben nicht hin, wenn man sagt, wir sind irgendwie edgy und fringe und total cool und sagen, wir sind die Frechen und so weiter, sondern irgendwo gibt's wahrscheinlich irgendwann auf der Wachstumsstory, könnte ich mir vorstellen, gibt's schon den Moment, wo man sagt, frech und edgy skaliert halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Würdet ihr das auch sagen? Oder sagt ihr, ja, kann sein, aber bis dahin ist mindestens noch eine Verzehnfachung des Umsatzes drin. Denn irgendwann gibt's wahrscheinlich immer den Punkt, wo man sagt, entweder man gibt sich mit seiner Nische zufrieden, sehr erfolgreichen Nische zufrieden, oder man muss doch so ein paar seiner Grundsätze irgendwie über Bord kippen, um in die nächstgrößere Nische reinzuwachsen. Ist das ein Thema, an das ihr schon manchmal denkt, oder ist das noch weit weg?
Sehr, sehr gute Frage und ich sehe natürlich, woher du kommst. Ich glaube, erstmal, was du schon gesagt hast, dieser Markt ist unfassbar groß, ne? Also selbst wenn du nur einen kleinen Prozentsatz dir von diesem Markt an dich reißt, bist du bereits ein Milliardenumsatzfirma, ne? Also heißt, da ist noch sehr, 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 sehr viel Raum für uns zu wachsen. Das ist so der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, dass ich dir wahrscheinlich leicht widersprechen würde, dass die Leute Lust haben auf neuen, frischen Wind und dass die Lust haben auf neue Marken. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie ein Red Bull, wie ein Monster zum Beispiel, insbesondere im Energy-Bereich, groß geworden sind, wenn man in die USA schaut, jetzt mit einem Liquid Death, was eine ganz interessante Firma ist, die am Ende eigentlich nur Wasser verkauft. aber auch einen sehr edgy Ansatz fährt, sieht man, glaube ich, dass man mit solchen Marketingansätzen sehr, sehr wohl sehr, sehr groß werden kann. Man muss aber zeitgleich, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Balance, die man treffen muss, ist einerseits sehr authentisch zu bleiben und im Kern auch weiter, sagen wir mal, auch die frühen Kunden nicht zu verlieren, sondern weiter die einfach gut zu entertainen und zu bespielen. Aber andererseits auch diese Marke zu erweitern, ne, und zu öffnen für neue Zielgruppen. Und das ist so eine Balanceakt, den du auch nicht über Nacht machen solltest, ne. Das ist dann irgendwie eine Entwicklung über viele, viele Jahre. Und ich würde sagen, diesen Prozess sind wir schon leicht eingegangen. Wir haben, wie gesagt, mit Holy Energy im Gaming-Bereich gestartet. Da war die Marke noch sehr, sehr dunkel, sehr, sehr männlich von der ganzen Aufmachung. Das Logo sah auch noch anders, als wir dann den Eistee gelauncht haben, einfach um da ein Beispiel zu nennen. Haben wir das Logo verändert, ne, haben das ein bisschen massenmarkttauglicher gemacht, ohne unseren Kern, eben dieses Edgy und auch dieses Aggressive zu verlieren, sind aber ein bisschen bunter geworden, ne, dadurch auch ja ein bisschen, sagen wir mal, ansprechender für eine breitere Zielgruppe. Aber du hast schon recht, also das ist immer ein ganz feiner Balanceakt, wo es ja wahrscheinlich auch kein richtig und kein falsch gibt, aber wo man immer so ein bisschen sich anschauen muss, wo steht man gerade, in welcher Entwicklungsstufe ist man und wie weit kann man diese Markets schon erweitern und wo sollte man vielleicht auch bereit sein, einfach edgy zu bleiben und auch zu akzeptieren, dass man gewisse Kunden, und ich glaube, das haben wir immer akzeptiert, ist, dass wir gewisse Kunden einfach nicht ansprechen werden. Ne? Jemand, der jetzt irgendwie den ganzen Tag nur Wasser oder Tee trinkt, das ist nicht unser Ziel, jetzt einen Wassertrinker dazu zu bekehren, Holy zu trinken, sondern uns geht es, wie gesagt, viel mehr darum, die bereits solche Produkte trinken, denen eine bessere Alternative zu bieten.
Im Vorfeld habe ich mir überlegt, dass wahrscheinlich so von dem, wie eure Produkte designt sind, das eher auf den Markt unter 30 targetet. Und ich glaube, gerade in dem Bereich, kannst du mich gleich korrigieren, ob das stimmt oder nicht, gerade in dem Bereich gibt es eine sehr neue Bewegung, die es halt vor 10, 15 Jahren nicht gab, von Menschen, die irgendwie Hope, Meaning and Purpose in ihrem Leben suchen. Und ich fand, diese drei Sachen werden bei euch total gut indirekt oder direkt adressiert. Ja, also ich habe die Purpose ist irgendwie, ihr sagt ganz klar, wir wollen hier zusammen was revolutionieren, die Getränkeindustrie revolutionieren, macht mit, wir können das zusammen erschaffen. Also dass ihr sozusagen transportiert, dass alle Teil dieser Bewegung sind und man auf einmal sagt, ich habe einen kleinen Teil, aber für einen kleinen Betrag kann ich sozusagen Purpose mir einkaufen. Meaning ist dann diese etwas nachhaltigeren Ansatz. Also auf jeden Fall hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das passt wahrscheinlich genau in diese Gruppe von Menschen, die sagen, ich brauche eine Community, die ähnliche Werte vertritt wie ich und ihr ja auch diesen Community-Gedanken relativ stark spielt. Das fand ich total, total gut gemacht. Passt das einigermaßen oder sagst du, naja, das hört jetzt nicht mit 29 auf, Christoph, sondern das ist im Grunde ein Thema, das fast alle Menschen bewegt?
Auch wieder eine sehr gute Frage und ich glaube, es gibt wieder zwei, eigentlich sind es zwei Fragen. Ich meine, das eine, wo ich dir total zustimmen würde, ist dieses ganze Purpose Mission. Wir spielen ganz klar die Story von, hey, David gegen Goliath. Ne? Wir sind die Kleinen und wir wollen die Großen herausfordern und wir wollen die Art und Weise, wie die Sachen gemacht wurden, in Frage stellen und besser machen. Ne? Und ihr könnt uns dabei unterstützen, die Welt irgendwo zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, das ist der eine Teil. Der andere Teil, und ich glaube, das ist fast der wichtigere Teil, ist, wir sind extrem nah an der Community dran, wie ich gesagt habe, was wir am Anfang gemacht haben, ne, dass wir sehr viel auch unser Gesicht gezeigt haben. Das ist eher wirklich so, ja, from the community, for the community. Und wir binden die Community ja auch wirklich stark ein, wenn es ums Thema Produktentwicklung geht. Wir hören sehr stark auf deren Feedback, wenn es um Kampagnen geht und versuchen wirklich Sachen zu machen, die begeistern. Während jetzt, sagen wir mal, die traditionelleren Firmen eher so einen Top-Down-Aspirational-Marketing-Ansatz fahren, wo sie irgendwelche coolen Out-of-Home- und Fernsehkampagnen machen. Alles ja Sachen, die wir aktuell nicht machen. Wir haben dafür einen Discord-Server mit irgendwie 20.000 Leuten, eine Facebook-Gruppe mit 15.000 Leuten, wo die Leute sich wirklich austauschen. Ein WhatsApp-Newsletter mit über 100.000 Euro. Also uns ist es wirklich extrem wichtig, diese enge Beziehung aufzubauen und da authentisch zu sein und auch den Leuten zu zeigen, wer steckt eigentlich hinter der Firma. Und ich glaube, ein gutes Beispiel davon ist, wir hatten jetzt im Juni einen Trip mit der ganzen Firma, weil wir letztes Jahr gewisse Ziele erreicht haben, die sehr hoch gesteckt waren. Und dann haben wir als Dankeschön die ganze Firma nach Thailand eingeladen und haben das aber auch über Social Media sehr, sehr stark aufgezogen. Wir waren dann mit 50 Leuten in Thailand Und da wirklich diese Einblicke zu geben und da auch authentisch irgendwie zu sagen, ja, hey, wir fliegen hier nach Thailand als junge Firma, was sicherlich auch ein oder andere in Frage stellen würde, warum muss man das jetzt unbedingt machen? Aber diese Authentizität kommt einfach extrem gut an, schafft ein extremes Vertrauen und spielt dann, hilft natürlich in dieser Mission und in diesem Purpose, hey, let's work together, hier ja was Großes zusammen zu machen, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Jetzt zur zweiten Frage Richtung Zielgruppe, Altersgruppe. Super spannend, weil du bist nicht der Erste, der annimmt, dass unsere Kunden eher, sagen wir mal, 15 bis 23 sind. Und das sind auch Kunden, die wir ansprechen. Was wir aber schon sehen in unseren Zahlen und einfach in unseren Kundendaten ist, die meisten Kunden sind wirklich irgendwo zwischen 25 und 40. Bisher weiterhin primär männlich, aber das hat sich auch schon sehr stark verbessert. Also am Anfang haben wir da wirklich über 80-20 geredet. Inzwischen sind wir bei 2/3, 1/3. Und jetzt gibt's verschiedene Hypothesen, warum das so ist, dass es gar nicht so jung ist, wie du denkst. Ne? Ich glaube, das eine ist, dass dieses ganze Thema, was du gesagt hast mit Mission, Purpose, auch diese Authentizität zu zeigen, dass das was ist, was bei jedem gut ankommt. Ne? Jeder will irgendwie Teil von etwas sein. Und das bieten wir den Leuten. Und das ist egal dann, ob du 25 bist oder 35 oder 45 bist. Ich glaube, das andere ist auch so ein bisschen, wo bringt unser Produkt gerade den größten Nutzen? Ne? Also vielleicht gehen wir da mal ganz kurz drauf ein, wie wir auch unser Produkt verkaufen. Und das ist so, wenn Leute reinkommen, wir machen sehr viel Influencer-Marketing, auch normales Online-Marketing, viel eben Referrals über die Community. Und wenn die Leute reinkommen, dann kaufen die erstmal ein Probierpaket. Heißt, das ist ein Energy-Probierpaket, ein Eistee-Probierpaket und ein Hydration-Probierpaket. Und das Ziel ist, dass die Leute sich einmal durch Sortiment probieren, um eben ihren Favorite Flavor zu finden. Ne? Also, weil wir sagen gar nicht, also unser Anspruch ist gar nicht, dass dir jedes Produkt von uns schmeckt. Aber wir sagen, wenn dir ein, zwei oder drei Flavor von uns schmecken, dann ist es eigentlich ein No-Brainer für dich, das Ganze nachzubestellen, weil du hast dann, wie gesagt, auf was ich ja vorhin eingegangen bin, ein gesünderes, funktionaleres, nachhaltigeres Produkt zu einem günstigeren Preis. Und wenn es dir richtig gut schmeckt und du vorher ja Vergleichsprodukte getrunken hast, warum sollst du dann nicht zu uns wechseln? Weil dann würdest du auf die große Dose umsteigen. Also wenn die Leute ein zweites Mal bestellen, bestellen die in der Regel nicht mehr das Probierpaket, sondern sogenannte Tabs, Dosen, wie auch immer man sie jetzt nennen will. Da sind 50 Portionen drin, für je 500 Milliliter und das kostet 40 Euro. Heißt, eine Portion sind 80 Cent. Wenn du noch irgendwie ein bisschen mehr kaufst, kriegst du noch einen kleinen Discount. Sagen wir mal, du zahlst so zwischen 70 bis 80 Cent für deinen 500 Milliliter Drink. Und gerade wenn du das jetzt mal im Energy-Bereich mit einem Red Bull oder einem Monster vergleichst, ist das halt wirklich eine große Preisersparnis. Und das führt eben dazu, dass gerade Leute, die, wenn wir jetzt wieder Richtung, was ich erzählt habe, LKW-Fahrer, Produktionsmitarbeiter, Krankenpflege, die in so einer Nachtschicht halt mal nicht nur ein Red Bull trinken, sondern halt auch mal zwei, drei Red Bull trinken und damit jeden Tag da ihre, keine Ahnung, 4 bis 6 Euro für ausgeben und dann auf einmal mit Holy du um die Ecke kommst und ihnen was bietest, wo sie auch noch, das schmeckt ihnen gut, sie wissen, dass es besser für sie ist und sie sparen Geld dabei. Das ist halt, wo der größte Nutzen entsteht, weshalb wir sehr stark gerade am Anfang auf diese Heavy-User abgezielt haben. Und die sind halt in der Regel, fängst du erst so mit 25 plus an, zum Beispiel gerade was Koffeingetränke angeht, das sehr, sehr stark zu konsumieren. Und deswegen sind wir da. Wir glauben aber auch ganz klar, dass für uns ein großes Potenzial ist, auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, wo wir uns jetzt halt auch überlegen, okay, wie kommen wir an die ran? Ich glaube, marketingseitig haben wir das schon ganz gut drauf. Nur es ist natürlich für einen, mal ganz überspitzt formuliert, für einen 17-Jährigen jetzt bei uns in den Online-Shop zu gehen und sich für 45 Euro das Probierpaket zu kaufen, ist halt auch schon mal ein ganz saftiges Investment. Ne? Das habe ich jetzt mit 17 so nicht gemacht. Heißt, da wird jetzt der Lebensmitteleinzelhandel auch spannend für uns, ne? Wo wir in der Lage sind, viel, viel kleinere Portionen anzubieten. Online funktioniert das nicht mit der Logistik. Das rechnet sich leider einfach nicht. Aber ich meine, im Lebensmitteleinzelhandel verkaufen wir jetzt so 3er-Sachet-Packs für 4 Euro. Heißt, da kann man mal zu einem relativ günstigen ja, Startpreis das Produkt mal ausprobieren. Und wir erhoffen schon dadurch, noch deutlich mehr Leute dazu bringen, das Produkt einfach dem mal eine Chance zu geben. Weil wir schon einfach gesehen haben, wenn Leute das Produkt ausprobieren, ist die Chance eben sehr, sehr hoch. Ich meine, ich habe dir über die in Richtung 50% Wiederbestellrate ne, von Kunden, die ihn erstes Mal bestellt haben, erzählt, dass die Leute einfach wiederkommen. Und das ist am Ende das, was jetzt auch, um diese Massenmarktaufmerksamkeit zu bekommen, spannend wird. Werden wir das erreichen? Und wir glauben schon, dass sowas wie einfachere Wege zu bieten, das Produkt mal auszuprobieren, da eine große Rolle bei spielen wird.
Ich finde, es ist relativ vorstellbar, einen Online-Shop zu machen, ein Fulfillment aufzubauen und irgendwie Marketing auszuprobieren und dann irgendwie Zeug zu verschicken. Eure ersten Erfahrungen jetzt im Lebensmittelmarkt und Einzelhandel gelistet zu werden, ist das was, wo du sagst, das ist ja unfassbar, wie kompliziert das ist und das ist ja wie auf einmal SAP bedienen zu müssen? Oder sagst du, nö, da gibt es irgendwie Agenturen, da gibt es Leute, die einen in die Hand nehmen, das kriegt man schon hin. Also wahrscheinlich ist das ja, ne, sagst du selbst, wichtig, um vielleicht von angenommenen 20 Millionen Euro Umsatz auf vielleicht mal 50 und 100 Millionen Euro zu kommen.
Ja, ich glaube, auf die 100 Millionen, auf die würden wir auch nur online kommen, weil da sind wir zum Glück nicht mehr so weit weg von. Aber der Lebensmitteleinzelhandel sind schon ganz, ganz andere Spielregeln. Da hast du schon recht.
Das heißt, ihr seid jetzt schon eher im oberen achtstelligen Bereich oder mittleren oberen achtstelligen Bereich Umsatz dieses Jahr, 2024?
Ja, das kann man so sagen.
Ja, hervorragend, okay.
Genau. Also es entwickelt sich sehr gut und auch dieses Jahr ist es auch nochmal weiter beschleunigt. Gerade auf was ich ja referenziert habe vorhin, dass durch das Investment wir die Möglichkeit hatten, mehr Risiken einzugehen und die haben sich sehr bezahlt gemacht und damit haben wir es geschafft, dieses Jahr auch, obwohl wir letztes Jahr schon achtstellig waren und auch nicht nur 10 Millionen, sondern schon ein bisschen mehr als das, uns dieses Jahr nochmal mehr als zu verdreifachen währenddessen profitabel zu bleiben. Sprich, und ich glaube, das ist auch das Coole an, was wir machen, das Potenzial ist einfach gigantisch groß. Ne? Also das ist, wenn wir das richtig machen und jetzt Lebensmitteleinzelhandel gut bespielen, die Internationalisierung weiter bespielen, neue Produkte an den Markt bringen, dann ist das jetzt nicht irgendwie völlig undenkbar, dass das auch mal eine Firma ist, die irgendwann mal 500 oder eine Milliarde Umsatz macht. Das ist ein weiter Weg und wir denken da immer so drüber nach, lass uns einfach die Sachen, die wir machen, gut machen. Wir können nur immer schauen, okay, keine dummen Entscheidungen zu treffen und einfach jeden Tag sehr konzentriert und fokussiert an die Themen ranzugehen und auch eben zu entscheiden, wo lohnt es sich jetzt Zeit und Arbeit reinzustecken und was sollte man vielleicht auch einfach sein lassen. Aber jetzt mit Blick auf Lebensmitteleinzelhandel. Du schaust so interessiert, als ob du noch eine Nachfrage hättest, aber.
Ja, du erzählst, was habe ich immer gleich drei Nachfragen, aber LEH, bitte kurz merken. Du hast gesagt, ich würde gerne wissen von dir, was war in zwei Sätzen die beste und die schlechteste Entscheidung, die ihr mit dem Investmentgeld in den letzten 24 Monaten getroffen habt? Was schätzt du?
Gute Frage. Also, wir haben bisher jetzt noch keine wirkliche Investmententscheidung, wo wir zu sagen, oh, da beißen wir uns jetzt in den Arsch, dass wir das irgendwie gemacht haben, weil klar gibt es mal hier irgendwo auf Influencer-Seite mal eine Integration, wo man ein bisschen mehr Risiko geht, dann mit so einem neuen Setting und die nicht funktioniert. Aber sonst würde ich sagen, ist das alles im Rahmen. Und wir sind da sehr kalkuliert auch weiterhin, was die Risiken angeht. Ich glaube, das Beste ist wirklich dieses Thema von, wir sind jetzt in der Lage, die Organisation so weit zu stärken, dass wir verschiedene Sachen gleichzeitig machen können. Und damit meine ich eben Lebensmitteleinzelhandel. Wir sind jetzt nach UK gegangen. Wir arbeiten an einer großen Produktinnovation, die hoffentlich irgendwann nächstes Jahr an den Markt kommt. Und das alles parallel zueinander machen zu können, das ist eigentlich diese beste Investmententscheidung, weil das wäre sonst nicht möglich gewesen. Das ist auch ehrlich gesagt das, was uns gerade antreibt, ne, ist zu sehen, hey, wir sind jetzt schon weit gekommen und man könnte ja auch so ein bisschen diese ganz Frage aufstellen, so wie, warum ist denn die Ambition jetzt noch so groß, unbedingt so weiterzumachen, aber wir sehen einfach, was möglich ist und wir haben einfach Bock. Ich meine, ich habe das mit zwei meiner besten Kumpels irgendwie zusammen gegründet. Wir fliegen mit der Firma zusammen nach Thailand. Das ist schon auch irgendwo was, wo uns auch bewusst ist, dass das auch irgendwo in gewisser Weise einmalig ist und das wollen wir so gut wie möglich machen und auch so groß wie möglich machen, ohne aber auf dem Weg dumme Entscheidungen zu treffen. Also das dazu und dann zum Thema Lebensmitteleinzelhandel. Zum Thema Lebensmitteleinzelhandel. Was spannend ist, also du hast schon recht natürlich, was Prozesse angeht, was Anforderungen angeht, ist das Ganze schon deutlich komplexer, als jetzt einfach mal den Online-Shop zu machen und irgendwie dann das Fulfillment aufzugleisen. Heißt, da müssen wir schon uns auch sehr stark professionalisieren, wo wir auch sehr stark uns jetzt wirklich Leute reinholen, die das in anderen Firmen schon mal gemacht haben. Also wir glauben gerade, das ganze Thema Retail, also während in so Themen wie Marketing eine gewisse Naivität unserer Meinung sogar sehr, sehr stark helfen kann. Ne? Nicht irgendwie zu sagen, ah, das hat vor 3 Jahren funktioniert, deswegen machen wir jetzt heute das Gleiche, weil wir glauben, das bewegt sich im Marketing alles so schnell, dass man sich immer wieder neu erfinden muss. Gibt es so Themen wie Finance, wie Supply Chain, wie Retail, da willst du einfach dir Leute reinholen, die haben das 2, 3, 4 Mal durchgespielt und die wissen, was so alles schiefgehen kann. Und das ist auch der Prozess, in dem wir gerade sind, ist wirklich die Organisation und insbesondere auch die Lieferkette darauf vorzubereiten, eben mit diesem großen Andrang, der von Retail-Seite kommt, klarzukommen. Weil wir haben nicht das Problem, in den Lebensmitteleinzelhandel reinzukommen. Also die Nachfrage dadurch, dass wir einfach die Zahlen, die wir online vorweisen können, die Community, die wir zeigen können, dieser Pull-Effekt, der da ist, das Reinkommen ist nicht das Schwierige. Wir sagen immer, es ist gar kein Problem, reinzukommen. Das Schwierige ist, drin zu bleiben. Und ein großer Treiber von drin bleiben ist, dass, wenn es sich gut abverkauft, dass du auch nachliefern kannst und dass du diesen ganzen Bedarf überhaupt decken kannst. Und das ist das, wo wir am meisten gerade dran arbeiten, weil wir sagen, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir auch wirklich die Chance, im Lebensmitteleinzelhandel richtig durchzustarten. Weil was wir sehen ist, in den ersten Supermärkten, wo wir jetzt sind, die Verkaufszahlen sind extrem gut. Ne? Das Produkt kommt auch offline extrem gut an. Aber das ist halt ein bisschen was anderes. Online entwickelt sich das halt, sagen wir mal, halbwegs geradlinig, so eine Nachfrage. Ja, wenn jetzt irgendwie irgendeine Supermarktzentrale sagt, wir würden euch jetzt gerne deutschlandweit listen, könnt ihr uns in 6 Wochen mal irgendwie 2 Millionen Units schicken, und dann, ja, schaue ich unsere Lieferkette an und bin so, ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen eng, ne? Und da müssen wir jetzt dran arbeiten, dass wir sowas aber in Zukunft dann eben auch bedienen können. Und das sind einfach diese klassischen Wachstumsthemen, um die man sich kümmern muss, wo wir auch extrem Bock haben, weil, wie gerade schon gesagt, es fühlt sich so ein bisschen wie ein neues Kapitel an.
Du hast am Anfang schon mal gesagt, ihr habt schon bei oder vor der Gründung gesagt, lass mal so ein bisschen gucken, nicht einfach nur erfolgreich zu sein, sondern zu gucken, vielleicht kann man das Ganze auch sehr erfolgreich machen. Wenn wir uns in 10 Jahren widersprechen und sozusagen Moonshot-mäßig geklappt hat, was könntest du dir vorstellen, über was redet man da? Redet man dann über 100 Produkte in 142 Ländern und einem 10-stelligen Umsatz, oder also 10 Jahre in die Zukunft, hat gut geklappt. Was glaubst du, ist möglich?
Ich glaube, die Möglichkeiten sind unendlich groß, und ich glaube, wir haben alle Key Ingredients, die es braucht, um wirklich, wirklich groß zu werden, weil wir glauben, das Fundament ist immer ein starkes Produkt und eine starke Marke, und ich glaube, das haben wir beides gezeigt, dass wir das hinbekommen. Da kommt ganz klar die richtige Frage, die du gestellt hast, auf: Wie weit schaffst du das, über die Zeit auch zu erweitern, deine Positionierung sehr, sehr klar zu machen und damit den Massenmarkt wirklich anzugreifen? Aber wenn wir das schaffen, wir wollen eben in weitere Länder, wir wollen in alle Supermärkte, wir wollen in Drogeriemärkte, wir wollen uns überlegen, ob es Sinn macht, eigene Shops aufzumachen, ob du in sowas wie Fast Food, Coffee Chains, whatever integrierst, ne, dass du deine Produkte dort anbietest, also dass du wirklich ein globales Omnichannel Powerhouse bist, das über 1 Milliarde Umsatz macht. Das ist der Moonshot für uns und auch noch ein paar neue Produkte an den Markt gebracht hat. Ich würde sagen, was Produkte angeht, sind wir eher ein bisschen fokussierter, gerade was die Kategorien angeht, fühlen wir uns mit Energy, Ice, Tea, Hydration schon sehr wohl, weil wir sagen, hey, das sind wirklich die 3 großen Kategorien. Hydration hat ja so einen starken Overlap mit einfach Limonade. Ice, Tea und Energy sind natürlich einfach große, große Kategorien. Aber so denken wir drüber nach. Also in ganz, ganz vielen Ländern global vertreten, sowohl online als auch im Supermarkt, als auch in Drogeriemärkten und gegebenenfalls noch im Foodservice, und noch mehr Produkte an den Markt gebracht haben und damit hoffentlich dann irgendwann, wie du gesagt hast, einen 10-stelligen Umsatz. Aber andersrum gesagt, ich glaube, es ist wichtig, so eine Ambition zu haben im Langfristigen, und die haben wir alle. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir einfach uns immer Gedanken machen, wie schaffen wir jetzt diesen nächsten Retail-Schritt? Wie schaffen wir die Internationalisierung? Ja. Damit machen wir so viele Learnings, wo wir dann wieder sagen können, okay, jetzt haben wir Retail in Deutschland gemacht, lass uns doch jetzt auch mal in Frankreich machen. Weil in Frankreich sind wir zum Beispiel auch schon sehr relevant groß. Also es macht ein Drittel unseres Umsatzes aus. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Dann gehst du nach Frankreich. Dann hast du irgendwann UK online geknackt und sagst dann, hey, jetzt gehe ich hier auch in den Supermarkt. Also wir denken sehr stark an Sequenzierung. Also wir glauben, ich habe zwar gesagt, wir machen jetzt diese 3 Sachen nebeneinander, aber wir glauben auch zeitgleich, dass du dich nicht übernehmen solltest, sondern immer überlegen sollst, wo ist das größte Potenzial, wie viele Ressourcen brauche ich dafür, wie viele Ressourcen habe ich, und entsprechend das dann halt gut fokussieren und priorisieren.
Nach dem Motto, wenn es gut geht, kann man dann auch parallelisieren, aber wenn es schlecht geht, hat man nicht 6 parallele Streams in den Sand gesetzt.
Exakt, das hast du schön formuliert.
Ich möchte gegen dich wetten, dass es in 3 Jahren ein Ready-to-Drink aus der Dose von Holy gibt. Würdest du dagegen wetten?
Oh, in 3 Jahren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir haben gerade eine andere Produktinnovation, an die wir mehr glauben als Ready-to-Drink. Heißt, ja. In 3 Jahren würde ich wahrscheinlich dagegen wetten. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, never say never. Ne? Also wenn wir am Ende das Gefühl haben, um die größtmögliche, bestmögliche Firma zu bauen, dass wir uns das theoretisch anschauen würden, aber wahrscheinlich auch in dem Kontext müsste es dann irgendeinen Twist haben. Also das wäre dann nicht eine ganz normale Dose, da müsstest du dir irgendwie über ein Nachhaltigkeitskonzept Gedanken machen, dir Gedanken machen, wie das wirklich sehr stark nur für den Trial eigentlich da ist, um dann wiederum in Richtung nachhaltigeren Varianten eigentlich nur der Entry-Punkt zu sein. Aber auch da, du bist auch nicht der Erste, der die Wette eingehen möchte. Ich glaube,
Story of my life, ich bin nie der Erste.
Genau. Aber ja, let's see, lass uns in 3 Jahren nochmal sprechen.
Okay, und letzte Frage. Unbegrenztes Budget, du darfst dir deinen Wunsch-Influencer, Influencerin für die nächste große Kampagne buchen. Du darfst ins Regal greifen, musst nicht bezahlen. Das mache ich für dich. Wen nimmst du?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin bei uns nicht derjenige, der Influencer-Marketing macht. Also mit wem, ist kein Influencer, aber mit wem ich extrem Bock hätte, zusammenzuarbeiten, weil ich glaube auch einfach, dass der Fit extrem da wäre.
Kannst du auch sagen Arnold Schwarzenegger, weil du den immer schon
Nee, Arnold Schwarzenegger nicht, sondern Apache. Apache würde ich gerne machen. Ja, ich war auf dem Konzert letztes Jahr und einfach die Aura, die dieser Typ ausstrahlt, und der ist auf jeden Fall auch ein bisschen verrückt und damit sehr sympathisch. Und Mats und ich kommen auch aus Heidelberg ursprünglich, und er kommt ja da aus Mannheim oder Ludwigshafen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall bei uns aus der Ecke. Heißt, das wäre so einer, mit dem ich extrem gerne zusammenarbeiten würde. Aber Arnold Schwarzenegger wäre natürlich auch eine Nummer für sich. Also da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen.
Aber da sieht man auf jeden Fall einen kleinen Generationenunterschied. Ich denke an den Arnold als Beispiel und du an Apache. Aber ich war letztes Jahr auch auf dem Konzert, dieses Jahr auf dem Konzert von Apache in Hamburg, und das war unfassbar gut. Also tolle Show, viel Talent, und beeindruckend, wie er mit dem Publikum, wie man sich wohlfühlt, wenn er da irgendwie einen entertaint und so weiter. Das ist wirklich, wirklich eine Ausnahme. Wirklich hervorragend. Toll. 100%. Wow. Fredi, das waren so viele tolle Inputs, und du hast dir auch wirklich die Mühe gemacht, im Detail zu erzählen und da irgendwie nicht drum rumzuhüpfen und so weiter. Da bin ich dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Das wird, glaube ich, den Leuten sehr gefallen, das zu hören, und mir auch. Und vorher war ich so ein bisschen, wie gesagt, ich habe euch noch nie getrunken und hatte nicht verstanden, wie groß ihr seid und wie das so funktioniert. Aber das ist schon wirklich spannend. Und auch dieser Markt ist sehr, sehr interessant. Und ich wünsche euch da nur das Allerbeste.
Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann machen wir das in 3 Jahren nochmal. Und dann schauen wir eben wegen des Ready-to-Drinks, was dann die Situation ist.
Ich werde dich dran erinnern. Ich werde dich gleich auf LinkedIn kontaktieren und mal gucken, ob du in 3 Jahren nochmal die Nachrichten öffnest. Aber auf jeden Fall bis dahin weiterhin, wie gesagt, viel Erfolg. Vielen Dank auch im Namen der Hörerinnen und Hörer, dass du bei uns warst. Und euch zu Hause, danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein und jetzt fürs Abonnieren, falls ihr es noch nicht seid. Jeden Montag kommt eine tolle Folge raus. Fast so gut wie die heute mit Fredi. Und ich würde sagen, kommt gut durch die Woche. Liebe digitale Grüße von
Fredi
und von Christoph. Tschüss, macht's gut.
Ciao, ciao.